Herzlich willkommen zum Gottesdienst auf dem Schönblick am Sonntag. Trinitatis, wir loben und preisen Gott in diesem Gottesdienst. Wir haben einen großen, heiligen Gott und ich grüße Sie alle mit dem Wochenspruch dieser Woche aus Jesaja 6, Vers 3. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Gott ist ein Gott für alle Menschen, aller Nationen, auf der ganzen Welt feiert man Gottesdienst, feiert man diesen Sonntag, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und wir sind hineingenommen in die große Schar derer, die Jesus lieben und an Jesus glauben. Und ich freue mich, dass Sie heute gekommen sind, an diesem strahlenden Sonntag hier miteinander Gottesdienst zu feiern. Ich darf herzliche Grüße mitbringen von Sechselberg. Ich bin von der Gemeindefreizeit, habe ich mich mal kurz abgeseilt, um heute hier zu sein. Wir haben ein wunderbares Wochenende in Sechselberg, unsere dritte Gemeindefreizeit mit 74 Leuten, viele Familien dabei. Und jetzt feiern Sie auch in Sechselberg Gottesdienst und wir sind verbunden mit der Gemeindefreizeit wenige Kilometer von hier. Herzliche Grüße. Wir grüßen auch ganz herzlich Ehepaar Schäffbuch. Die ganze Woche schon bei uns auf dem Schönblick hat Pfarrer Winrich Schäffbuch Bibelarbeiten gehalten zum Thema Apostelgeschichte. Das Wort wuchs und breitete sich aus und da gibt es heute in der Predigt eine weitere wichtige Etappe. Vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen bei uns auf dem Schönblick. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen miteinander beten. Du ewiger, allmächtiger, herrlicher Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir beten dich an diesem Morgen und kommen zu dir als deine Geschöpfe, als deine Kinder, die du liebst und die du führst und die du trägst. Und wir bringen dir jetzt das, was uns bewegt, was wir auf dem Herzen haben. Du kennst uns, du weißt auch um Lasten, die wir aus der Woche mitbringen. Danke, dass wir jetzt ablegen können, was uns beschwert. Danke, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir das Abendmahl empfangen dürfen. Und so dürfen wir jetzt in der Stille dir bringen, was uns auf dem Herzen liegt. Wir beten miteinander und füreinander in der Stille. Herr, wir danken dir, dass du unsere Gebete hörst. Segne uns in diesem Gottesdienst. Öffne unsere Herzen für dich und für dein Wort. Amen. Jetzt darf ich das Musikteam bitten, wir wollen miteinander singen.
Weil Gott Himmel und Erde geschaffen hat und weil er Jesus zu unserer Rettung gesandt hat, deshalb gebührt ihm Lob und Preis und Ehre. Wir singen unser erstes Lied aus den Feiert-Jesus-Liederbüchern, die Nummer 21, Du bist würdig, Lied Nummer 21.
Thank you.
Wechsel wollen wir nur den Psalm 145 beten und Sie finden ihn in den roten Gemeinschaftsliederbüchern unter der Nummer 839. Psalm 145. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich.
Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich.
Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen.
Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Dein Reich ist ein ewiges Reich, und deine Herrschaft währet für und für.
Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken.
Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.
Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.
Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen.
Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Wenn wir Jesus als Fundament für unser Lebenshaus haben, dann wissen wir, dass sein Versprechen uns ganz persönlich gilt. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und so können wir getrost in den neuen Tag gehen. Wir singen nochmal aus den Feiert-Jesus-Liederbüchern Lied Nummer 4. Jesus in meinem Haus. Lied Nummer 4. Und wenn die Lebensstürme toben und es auch in uns drunter und drüber geht und wir vieles nicht verstehen können, so halten wir uns doch fest an Jesus, weil er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Lied Nummer 6 aus denselben Liederbüchern. Lied Nummer 6. Sind nun ganz herzlich zum Kindergottesdienst eingeladen. Die Kinder ab 5 treffen sich im Untergeschoss im großen Gruppenraum, die 2- bis 4-Jährigen im kleinen Gruppenraum und es gibt eine Videoübertragung im Gartensaal. Euch allen eine gesegnete Zeit.
Schriftlesung hören wir auf ein Wort aus Jesaja 60, die Verse 1 bis 5. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher, diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme hergetragen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Wir wollen miteinander unseren Glauben bekennen und stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und nun singen wir miteinander aus den Gemeinschaftsliedern, Nummer 312, die Verse 1 bis 3, such wer da will, 312.
Thank you. Wenn Sie in Gottesdiensten der dritten Welt sind, wird Ihnen auffallen, dass Sie nirgendwo einen Gottesdienst finden, wo nicht jeder eine Bibel dabei hat. Es ist immer gut zu kontrollieren, ob die Prediger das Wort Gottes predigen. Das ist auch bei uns ein guter Brauch. Und schlagen Sie auf, Apostelgeschichte 8 von Vers 26 bis Vers 40. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Das ist genau das Gebiet, wo heute diese Kämpfe sind, diese Häuser in die Luft gesprengt werden, wo diese unterirdischen Tunnel gegraben werden. Dort unten hat sich das alles abgespielt. Und Philippus stand auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandaze, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist, Heilige Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis nach Caesarea kam. Liebe Schwestern und Brüder, Sie ahnen nicht, wie ich das genieße in diesen Tagen auf dem Schönblick. Das ist wunderbar. Umsorgt, umhegt, in herrlichen Gemeinschaft. Bei mir ist das so eine Urangst, die ich habe. Manche von Ihnen kennen das. Passiert ja manchmal auf Freizeiten, glücklicherweise passiert das bei den Ehepaaren nicht, dass man in einem Zimmer zusammengestopft wird mit wildfremden Menschen. Wenn wir als Reisen machen, dann lasse ich dieses schwierige Geschäft mit den Singles meine Frau machen, das ist nämlich so kompliziert und jeder hat da so einen Horror davor, wenn ich mit einem Fremden in ein Zimmer muss, wie geht das denn auch, ob wir zusammenpassen, ob das gut geht. In einem kleinen Landgasthaus in Amerika ist das mal passiert, dass zwei Geschäftsleute, wildfremde Geschäftsleute, in einem Zimmer zusammen logieren mussten. Jeder hat ein Aber dagegen und dann merken sie, sie sind beides Christen. Und aus dieser Begegnung hat Gott etwas gemacht, aus einer unwillkommenen Begegnung. Das große Missionswerk der Gideons ist daraus entstanden. Zwei Christen, die sich getroffen haben, wider Willen. In einer kleinen Dachstockwohnung in der Nähe von Stuttgart vor einigen Jahren trafen sich ein paar Leute und hatten die Idee, ein Missionswerk zu gründen. Es war wirklich armselig und kümmerlich. Aus diesem abendlichen Zusammensein ist das Riesenmissionswerk der Deutschen Missionsgemeinschaft entstanden. So schafft unser Gott, dass er aus ganz kleinen Anfängen etwas ganz Großes machen kann. Sie können gar nie groß genug davon denken. Ich sah neulich an der Straße ein Schild, hier kocht der Chef. So ist das bei uns Christen, wenn wir Gott machen lassen in unserem Leben. Wenn der Chef selber anfängt, aus unserem schwachen Leben etwas zu machen, so war es auch bei Philippus, dem Evangelisten, dem Diakon. Mein erster Punkt ist geführt. Keiner von uns weiß, was eigentlich da passiert ist. Ein Engel sprach zu Philippus. Ich habe mir es oft gewünscht, dass ein Engel mir auch so klar sagen könnte, was der Wille Gottes ist. Ich wusste es oft nicht. Ich glaube, keiner von Ihnen hat das an den schwierigen Entscheidungen des Lebens so erfahren, dass ein Engel so sichtbar unter uns war und uns geraten hat. Wenig später heißt ja auch, der Geist trieb den Philippus. Er soll sich zu diesem Wagen halten. Aber es muss ich auch gestehen, dass mit dem Heiligen Geist und der Führung durch den Heiligen Geist ist ja auch unter Umständen eine schwierige Sache. Sie haben sicher auch schon Leute kennengelernt, die wirklich das Blaue vom Himmel herunter geredet haben und behauptet haben, das sei vom Heiligen Geist. Und dann hat man gemerkt, dass das vorne und hinten nicht zutraf. Manche haben Prophetien gegeben, man hat genau gespürt, das ist ein überspanntes Gemüt, das seine eigenen Empfindungen erzählt. Darum ist so wichtig, wie kann Gott uns mit seinen Gedanken treiben? Wie kann er das tun? Auffallend ist ja, was hier geschieht, diese Führung durch den Geist Gottes geht nie mit unseren Wünschen und Empfindungen einher. Das ist ganz wichtig. Der Paulus sagt, wenn wir mit dem Heiligen Geist leben, dann müssen wir unsere fleischlichen Empfindungen töten. Der Geist Gottes steht im Kampf mit unseren fleischlichen Empfindungen. Also ganz einfach kann man es hier erklären, der Philippus war in einer blühenden Evangelisationsarbeit in Samaria. Da kamen viele Menschen zum Glauben, der wurde überall gebraucht, dort musste es organisiert werden, viele Fragen kamen, die Versammlungen waren überfüllt und ihn drängt es plötzlich in die Wüste zu gehen. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Ich werde gebraucht, ich werde dort sein, wo die vielen Menschen sind. Meinen Sie, das sind Kennzeichen vom Heiligen Geist, dass es gegen den Strich unseres Denkens geht. Steht noch da, in die Wüste, die öde ist. Wunderbar, dass man das Regen des Geistes immer stärker in seinem Leben empfinden kann, besonders beim Bibellesen. Eine große Hilfe ist es auch, wenn wir uns an gläubige Schwestern und Brüder wenden und die um Rat fragen. So wurde es in der Apostelgeschichte oft gemacht. Es ist gut, sich nicht bloß auf seinen eigenen Kopf zu verlassen, sondern Rat einzuholen bei solchen, die wirklich im Glauben stehen. Beim Paulus haben wir was ganz Ähnliches. Auf seiner Missionsreise durch Kleinasien muss was ganz Schlimmes passiert sein. Das war für ihn eine ganz schwere Enttäuschung. Er hat eigentlich geplant gehabt, in die reichen landwirtschaftlichen Gebiete oben im Schwarzen Meer zu gehen und dort zu evangelisieren. Und dann heißt plötzlich, der Geist Gottes wehrte mir's. Waren das Räuberbanden? Wurde er selber krank? Irgendwas wurde ihm aus den Fingern geschlagen, hat gemerkt, das ist der Geist Gottes. Der Geist Gottes hat mich gehindert. Interessant ist, dass in den großen Missionsbewegungen auch die großen Pioniere Gottes oft wider ihren Willen geführt wurden. Man kann eine ganze Reihe von berühmten Namen erwähnen, dass ein David Livingston nach China wollte. Das war seine Idee, ich möchte Missionar in China sein. Gott hat ihm die Tür zugebaut. Und dann war es der Geist Gottes, der ihn zum großen Missionar in Afrika machte. Also es geht manchmal ganz unbequem zu, wenn der Geist Gottes uns führt. Adoniram Tschatzen und seine großartige Frau, die hatten so viel probiert, nach Indien hineinzukommen. Es war alles zugemauert und zum Schluss haben sie nur noch ein Schiff bekommen, das ist dorthin gefahren, wo sie nie hin wollten, nach Burma. Und dort sind sie gleich ins Gefängnis gekommen. Es war der Platz, wo Gott ihn gebraucht hat. Lass dich vom Geist Gottes führen und treiben. Nicht nach deinen Launen und Wünschen. Es gibt ein Liedvers, Liebe, zieh mich in dein Sterben, lass mit dir gekreuzigt sein. Ich kann den Geist Gottes nur empfinden, wenn ich meine natürlichen Wünsche begrabe und mich ganz Gott zur Verfügung stelle und ihm allein diene. Und dann kann Gott uns gebrauchen und uns groß machen. So war es beim Philippus, so ist er hinuntergegangen nach Gaza. Jetzt kommt mein nächster Punkt. Erwählt. Also geführt, das war ein Geheimnis, dass Gott aus kleinen Anfängen was ganz Großes machen kann, wo unsere Person ganz klein und unwichtig gemacht wird. Das ist ein Kennzeichen durch die ganze Bibel hindurch. Das nächste, erwählt, ist ja schon ein Geheimnis um diesen Superminister der Königin Candace, der das Wirtschaftsministerium verwaltete und das Finanzministerium. Die hatten damals noch Schätze, während bei uns nur noch Schulden zu verwalten sind. Und dieser Minister hatte auf eine merkwürdige Weise, wieder wissen wir es nicht, das sind ja Geheimnisse in der Bibel, eine Sehnsucht, die nirgendwo befriedigt werden könnte. Ich denke, dort in dem damaligen Äthiopien standen so viele Götzentempel und Götzenbilder herum und Zauberpriester taten ihr Werk. Aber dieser Minister sagt, geht mir weg, ich suche mehr. Was ist denn dieses Suchen? Paulus verwendet gern ein Wort, das Gott uns erwählt hat vor Anbeginn der Welt. Wir fangen da gern grübeln an. Statt im Lobpreis dafür zu danken, dass Gott in unserem Leben schon begonnen hat, durch unsere Voreltern eine Spur zu legen, eine Sehnsucht zu haben in Kindertagen, dass wir ihn suchen, ihm nachgehen. Dieser Superminister hat eine weite Reise gemacht bis nach Jerusalem. Das waren etwa 2000 Kilometer. Stellen Sie mal vor. Und das mit den damaligen Verkehrsverbindungen. Wenn er Pferde nahm, das war gar nicht leicht, wo die wieder getränkt werden konnten und Futter bekamen bei diesen großen Wüstenstrecken. Und dann kam der Schock seines Lebens. Vielleicht hat er noch von der Königin von Reich Arabien viele Jahrhunderte früher, die zu Salomo etwas kam, etwas gehört von diesem Jerusalem. Und wie er nach Jerusalem kam und hinaufzog mit den Scharen und Gott preisen will, da tritt ihm ein Tempelwächter in den Weg und sagt ihm ein Wort. Das hat ihn tief getroffen. Du darfst hier nicht in den Tempel hinein. Steht 5. Mose 23, Vers 2. Kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Es war damals an den Frauenhöfen so Usus, dass die großen Hofbeamten Eunuchen waren. Luther hat das in der Luther-Übersetzung verschwiegen. Dort, wo bei uns Kämmerer steht, steht in der englischen Bibel, in all den, und natürlich in der Ursprache, ein Eunuch. Jetzt hat er so gesucht nach Gott und jetzt wird er nicht reingelassen in den Tempel. Ist gut, wenn man nicht gleich rebelliert, sondern wenn man weitersucht. Und sicher im Basar hat er mit anderen gesprochen und da hat ihm einer gesagt, du müsstest eben den Propheten Jesaja lesen. Warum denn gerade den Propheten Jesaja? Da steht nicht bloß dieses Wort drin, das wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, dass die Heiden einmal eingeladen sind und nach Jerusalem ziehen, sondern das steht auch von den Eunuchen in Jesaja 56, Vers 4 und 5. So spricht der Herr den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und in meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Es hat sicher eine Beziehung gehabt. Wir wissen nicht genau, was der Anstoß war. Jetzt saß er auf dem Wagen und las den Propheten Jesaja und versteht ihn nicht. Der Philippus war ja kühn. Wenn er neben dem Wagen herlief, war er ganz überrascht, dass er in dieser öden Wüste plötzlich diesen prächtigen Wagen trifft. Und dann läuft er so nebenher. Interessant, damals hat man laut gelesen. Das empfehle ich Ihnen auch für Ihre Bibellese. Wenn Sie laut Bibel lesen, kriegen Sie viel mehr mit. War im Altertum ein Brauch, dass man laut gelesen hat. Im stillen Lesen fliegt man viel zu viel drüber weg. Und jetzt hört Philippus, wie der die Worte liest. Er kann es kaum fassen, dass da einer genau diesen Abschnitt vom leidenden Gottesknecht aus Jesaja 53 liest, aus dieser Jesaja-Rolle. Die hat viel Geld gekostet. Und jetzt fragt er diesen Superminister, verstehst du auch, was du liest? Also, das ist eine unverschämte Frage. Passen Sie auf, wenn Sie in der Eisenbahn jemanden fragen, der Ihnen gegenüber sitzt und da in seinem Krimi schmökert, verstehen Sie auch, was Sie lesen? Der haut Ihnen eine Runde und sagt, halten Sie den Mund und kümmern Sie sich um Ihre eigenen Sachen. Aber es ist interessant, der Geist Gottes hat ihn mutig gemacht und hat ihn getrieben. Und der Kämmerer aus dem Mohrenland ist glückselig. Verstehst du es? Kannst du es mir erklären? Komm und sitze auf den Wagen. Sie müssen wissen, wenn Sie ein Zeuge von Jesus sein wollen, Sie müssen niemand bereden, Christ zu werden. Sie können überhaupt nur Menschen zu Jesus führen, wo der Vater im Himmel schon vorher gezogen hat. Es hat noch nie einer anders gekonnt. Keine Corrie ten Boom und kein Billy Graham. Niemand kann das. Kein Ulrich Parzani und kein Theo Lehmann. Wo der Vater zieht, aber es sind ganz viele Menschen, wo Gott schon am Werk ist, in ihren Nachbarschaften, in ihrer Familie, unter ihren Kollegen. Machen Sie sich ran an die und helfen Sie denen zum Verständnis dessen, wo Sie schon ganz nah dabei sind. Mein Bruder Kurz kommt viel mit einflussreichen Geschäftsleuten zusammen und hat eine ganz große Missionsarbeit daraus entwickelt und hat immer gesagt, wir Christen reden oft viel zu viel und wir achten gar nicht darauf, dass viele dieser Leute, die wir als ungläubig bezeichnen, schon ganz nah davor stehen. Wir müssen bloß richtig zuhören, welche Fragen sie eigentlich haben. Stattdessen überladen wir sie mit einer Fülle von Mitteilungen, die sie gar nicht verstehen. Seelsorgerlich zuhören und dann ihnen zu sagen, was los ist. Da sind wir schon beim letzten Punkt. Er wird gewiss, also geführt, erwählt, gewiss gemacht. Das ist das Werk des dreieinigen Gottes, heute im Dreieinigkeitsfest. Erinnern wir uns, wie Jesus sich offenbart und Schuld vergibt, wie Gott zieht, wie der Heilige Geist gewiss macht. Was kann denn der Philippus noch tun? Er kann nur erzählen und sagt, Jesus ist die Antwort. Denn der Kämmerer stellt die entscheidende Frage, von wem handelt denn das alles? Von dem Propheten oder redet er von jemand anderem? Gibt's noch jemand anderes in der Welt, das die Lösung bieten kann auf meine Lebensfragen? Ich sage, bloß Jesus. Und jetzt interessant, wie schnell das geht. Ich denke, nie wird einer von uns so schnell jemand taufen, wie es damals gelaufen ist. Stellen Sie sich mal vor, in den Kirchen, die ich kenne, den großen Erweckungskirchen, etwa in Äthiopien heute, der Kahle Heibert-Kirche, der Wort des Lebenskirche, der größten und einer der schnellst wachsenden Kirchen, da warten die ein halbes Jahr, ist gut, ein halbes Jahr nach der Entscheidung für Jesus, bis man jemanden tauft. Und dort wird Unterricht gemacht, da werden die Leute geprüft, ob sie das auch wirklich umsetzen in die Tat. Und dort ging so Schlag auf Schlag. Aber der Heilige Geist macht das ganz schnell. Es ist wirklich wie ein Blitz. Wenn einer Jesus erkennt, dann versteht er plötzlich die ganze Bibel. Und da, wo er vorher lauter Fragen sah an der Schöpfungsgeschichte und an den Wundern und manches nicht begriffen hat, wie das einmal mit dem jüngsten Gericht sein soll, er hat eine Zentralschau. Er versteht plötzlich alles und er stellt sein Leben unter Jesus. Wieder, wir können nur Hilfsdienste tun, wenn wir Menschen zu Jesus führen. Der Heilige Geist selbst, es hat uns in diesen Tagen sehr beschäftigt in der Apostelgeschichte, das Werk des Heiligen Geistes immer so beschrieben, dass es durch das Bibelwort geschieht. Der Geist Gottes wirkt im Wort. Das sind Worte voller Geist und Leben. So hat Jesus von seinen Worten gesagt, voller Lebendigkeit. Und Gott macht das bei suchenden Menschen in einem Nu ganz festigt das. Das hat Jesus in Johannes 14, Johannes 16 gesagt, als er das Kommen des Heiligen Geistes angekündigt hat. Was wird der Heilige Geist tun, der Tröster, der Heilige Geist? Er wird mich verherrlichen. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen Sie vom Heiligen Geist haben. Aber das ist das, was Jesus sagt. Daran erkennt man den Heiligen Geist, dass er nur ein Thema hat. Das Wort der Schrift zu erklären, auch die dunklen Stellen des Alten Testaments und in allem uns Jesus den Heiland groß zu machen, der meine Schuld vergibt, der mein Leben neu macht, der mich birgt, wenn ich sterbe und der mich absolut gewiss macht darin, dass ich glauben und fassen kann, auch über alle Zweifel und Anfechtungen hinweg. Was da mit ganz kleinen Schritten angefangen hat, an einer öden Stelle der Wüste bei Gaza. Denken Sie daran, wenn heute der Name Gaza fällt. Das war das große Werk der Weltmission. Und wenn Sie es immer wissen, das sind nicht die Missionsgesellschaften, die das machen. Hier kocht der Chef. Mission ist Chefsache. Das ist bis heute, auch in all unseren evangelistischen Unternehmungen, so wunderbar, dass der Herr selber wirkt, dass er Menschen zieht. Und das macht uns mutig, wir zum Zeugnis. Anderen weiter zu erzählen, ja, wir kennen Jesus. Der lebt, das ist der Sohn Gottes. Und du darfst ihn auch finden und erkennen und anbeten. Den Herrn, deinen Heiland, was kann aus den kleinen Anfängen ihres Glaubenslebens Großes werden, wenn sie sich treiben lassen und führen lassen vom Geist Gottes. Amen. Und nun wollen wir miteinander singen. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. 350, es sind die Verse 1 bis 3.
Von Gottes Geist geführt, von Gott erwählt und dann ganz gewiss gemacht. Das war die Geschichte von diesem Superminister aus dem Mohrenland. Und diese Geschichte darf auch unsere Geschichte sein. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Und im Abendmahl dürfen wir das ergreifen, was wir gehört haben. Glaubensgewissheit. Vielleicht gibt es unter uns den einen oder anderen, der nicht gewiss ist, dass er Christ ist, dass er ein Kind Gottes ist. Wer von Herzen glaubt und sich auf Jesus verlässt, der darf gewiss werden. So wahr wir das Brot essen, aus dem Kelch trinken, so wahr gilt uns die Gnade und Liebe Gottes in Jesus Christus. Ich möchte Sie herzlich einladen jetzt zum Abendmahl, wo wir das, was dieser Minister aus dem Alten Testament gelesen hat, vom leidenden Gottesknecht, von diesem Knecht, der sich hat schlachten lassen wie ein Lamm für unsere Sünden. Ihm wurde das erklärt. Jesus ist dieser. Und das erste Lied, was wir in diesem Gottesdienst gesungen haben, das hat geheißen, würdig, denn du bist das Lamm, das geschlachtet ist. Wir schauen jetzt auf das Kreuz, auf Jesu Tod. Er ist für uns, für unsere Schuld und Sünde, ans Kreuz gegangen. Und das gilt uns jetzt, heute und hier. Wir dürfen sehen und schmecken, wie freundlich und wie gnädig unser Herr Jesus Christus ist. Lassen Sie uns jetzt einen Augenblick der Stille haben. Wir dürfen mit Jesus das besprechen, was jetzt dran ist. Es kann die Ungewissheit des Glaubens sein, die wir einfach vor Jesus ausbreiten. Es können Fragen sein, die wir haben. Es kann Sünde und Schuld sein. Wir dürfen ablegen, was uns beschwert. Konkret die Schuld und das Versagen ihm nennen. Wir dürfen ihm jetzt neu unsere Liebe erklären und sagen, Herr Jesus, mit dir will ich leben, für dich und dir die Ehre geben. Du bist die Mitte meines Lebens. Nutzen Sie jetzt die Möglichkeit zu einem persönlichen, stillen Gebet vor dem Abendmahl. Wenn man hier in den Gottesdienstsaal hineinkommt, dann wird man immer ein Wort zugesprochen bekommen. Steht hier oben drüber. Ich finde es wunderbar. Wir kommen hier rein und Jesus spricht zu uns, meinen Frieden gebe ich euch. Und wir dürfen das ganz persönlich nehmen, in jeder Lebenssituation, meinen Frieden. Den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Der Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der unser Denken übersteigt. Meinen, Gottes Frieden, Shalom von Jesus, den darf jeder empfangen. Und jeder kann ihn aufnehmen. Und jeder hat ihn aufgenommen, der Jesus aufgenommen hat. Der Friede von Jesus, er darf unsere Herzen und Sinne regieren. Und deshalb wollen wir am Schluss des Abendmahls uns noch einmal auf die Grundlage unseres christlichen Glaubens stellen und wollen gemeinsam Philipper 2, den Christus-Hymnus, als Bestätigung, als Grundlage unseres Christseins miteinander sprechen. Wir tun es nicht im Wechsel, sondern gemeinsam. 847, die Nummer im Gemeinschaftsliederbuch. Überschrieben, Jesus Christus ist der Herr. Lasst uns gemeinsam dieses Bekenntnis sprechen. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Bevor wir den Gottesdienst abschließen mit Vater Unser, Gebet und Segen, noch einige Ansagen. Zunächst freuen wir uns sehr, dass Pfarrer Winrich Schäffbuch diese Woche hier auf dem Schönblick gewesen ist. Und es ist noch nicht zu Ende. Sie sind alle herzlich willkommen heute Abend hier im Saal um 19.30 Uhr zum Vortrag. Wie lautet das Thema? Ich weiß es jetzt gar nicht. Genau. Genau, das war. Also der Fehler lag bei uns, wir hatten kein Thema reingeschrieben, aber der Abend findet statt. Herzlich willkommen, 19.30 Uhr und morgen früh um 9.15 Uhr. Zwei Bibelarbeiten, zwei Vorträge von Winrich Schäffbuch, und einige bedauern es, dass sie nicht immer dabei sein konnten. Sie können gerne auch am Empfang sich Kassetten von den Vorträgen erwerben. Wir möchten auch hinweisen, im Foyer gibt es einen Büchertisch mit Büchern von Beate und Winrich Schäffbuch, kleine Hefte für Anlässe, Geburtstag oder Krankheitszeiten, und dann ein neues Buch als Andachtsbuch für jeden Tag oder die drei wunderbaren Bücher, die uns einmal die Choräle und wichtigen Lieder erläutern, den Hintergrund, die Entstehungsgeschichte, und ich möchte sehr herzlich darauf hinweisen. Wir haben jetzt nach dem Gottesdienst die Buchhandlung geöffnet und am Empfang kann man dann die Bücher bezahlen. Wir gehen in eine wunderbare Woche hinein, wo viele Möglichkeiten sind, Gottes Wort zu hören. Zum einen am Donnerstag der Christustag, und im Gemeindebrief ist darauf hingewiesen, wir haben ja in ganz Württemberg an den unterschiedlichsten Orten von der Ludwig-Hofacker-Vereinigung schon seit vielen Jahren am Fronleichnamstag Christustage, wo das Wort Gottes, wo Jesus Christus im Mittelpunkt steht. In Schorndorf ist die nächste Gelegenheit, dabei zu sein. Sie sind herzlich willkommen. Am Freitag, den 11.06., haben wir hier ein ganz besonderes Konzert. Geistliche orientalische Musik, arabische Lieder und Lautenmusik. Da kommen Musiker aus dem Irak zum Beispiel. Kommen direkt aus dem Irak hierher. Christen. Die bringen natürlich eine ganz aktuelle Botschaft mit. Es geht da nicht nur um Musik, sondern es geht auch um aktuelles Geschehen. Veranstaltet wird dieses Konzert von der evangelischen Ausländerseelsorge, Pfarrer Hanna Josua, der ja jedes Jahr hier auch mit seiner Frau Heidi zu Islamseminaren ist. Mein Freund und Bruder aus Unterweisach, blinder Libanese, der einen großartigen Dienst tut unter Arabern, der unter Moslems arbeitet und ihnen das Wort von Jesus Christus sagt. Er wird dabei sein. Wir haben hier eine arabische Freizeit und am Freitag haben wir dieses Konzert. Eintritt ist frei. Und wir wollen Ihnen dann aber ein Opfer mitgeben. Sie sind alle herzlich willkommen am kommenden Freitag um 20 Uhr. Und dann, ab Samstag, beginnt dann unsere besondere Ausstellung Tasten, Tasten. Es geht darum, dass wir Tasteninstrumente betasten können. Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft des Gemünder Stadtrats, Professor Kunert, den ich mit seiner Frau auch herzlich begrüße. Sie können noch mal einmal ganz kurz aufstehen. Ja, unser Schirmherr der Tastenausstellung. Herzlich willkommen, Und wir freuen uns, dass Sie die Schirmherrschaft übernommen haben. Ich empfehle übrigens, bei den Wahlen das richtige Kreuz zu machen. Das nur als kleiner Tipp nebenbei, ja. Und dieses Programm ist voll von hervorragenden Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung. Stefan Zeitz hat das sehr detailliert mit Johannes Ruß aus Freudenstadt vom Musikhaus Ruhrtal vorbereitet. Es gibt Ausstellungsführungen, es gibt aber auch Konzerte, es gibt Vorträge. Franz Mohr von Steinway & Sons, der Cheftechniker und Christ aus New York, reist an, wird hier aus seinem Leben berichten. Er war mit den weltbesten Pianisten zusammen und berichtet ganz hautnah von seinen Erlebnissen. Ich denke, diese Veranstaltungsreihe ist eine besondere Möglichkeit, auch mal jemanden mitzubringen, auch mal den Schönblick weiter bekannt zu machen. Und dann gibt es auch Veranstaltungen, musikalische Abendmusiken. Johann Sebastian Bach steht da im Mittelpunkt. Also eine besondere Woche als Kontrastprogramm zur Fußball-Europameisterschaft und hier live dabei. Übrigens, wer Interesse hat an den Angeboten unserer christlichen Gemeinde Musikschule, der hat auch die Möglichkeit, sämtliche Lehrer von uns kennenzulernen, die kostenlos Workshops anbieten, vom Schlagzeug bis zum Gesang und Stimmbildung, von der Tischharfe bis zur Gitarre. Also auch da eine herzliche Einladung. Als weiteren Hinweis möchte ich geben, dass in der nächsten Woche ein Seminar stattfindet, Entdecke dein Potenzial. Da geht es darum, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, zu entdecken. Es gibt hier ein Faltblatt, wo Sie Termine und Inhalt ersehen können. Herzliche Einladung auch zu diesem Gemeindeseminar. Dann möchte ich etwas Persönliches sagen. Das ist abgesprochen mit Beate und Matthäus Höfer. Manche aus unserer Gemeinde haben sich vielleicht gewundert, dass wir bisher noch nicht offiziell hier im Gottesdienst davon gesprochen haben. Das war aber mit den Eltern so abgesprochen, weil auch wenn die Kinder von ihnen im Gottesdienst sitzen, Konfirmanden und so weiter dabei sitzen, dann könnte es auch vielleicht sein, dass die Gemeinde oder die Kinder etwas überfordert sind mit dem, was gesprochen wird. Aber Matthäus Höfer ist mit seinen Kindern zurzeit auf der Gemeindefreizeit. Er lässt herzlich grüßen. Beate Höfer, für die, die es nicht wissen, ist seit mehr als 4 Wochen im Krankenhaus. Sie leidet an einer akuten, schweren Leukämie. Und der Zustand ist sehr bedrohlich. Meine Frau und ich waren im Krankenhaus in Ulm. Sie liegt in Ulm auf der Spezialstation für Leukämiekranke. Und am vergangenen Mittwoch habe ich mit der Beate ausgiebig telefoniert. Sie bat dann darum, dass sie mit ihrem Mann das Abendmahl feiern möchte. Und am letzten Donnerstag waren wir dann also auch im Krankenhaus. Ich kann so viel sagen, dass sie zum einen unwahrscheinlich dankbar ist für die Gebete aus der Gemeinde. Und sie sagt es der Gemeinde, ich bin auf Gebetsunterstützung angewiesen. Ich selber kann nichts mehr. Ich kann nur noch empfangen. Sie ist natürlich wirklich dankbar, dass sie weiß, die Gemeinde steht hinter ihr. Und ich möchte herzlich bitten, sie betend zu begleiten. Medizinisch ist es leider so, dass der Chemoblock, der angesetzt worden ist, völlig fehlgeschlagen ist und keinen Erfolg hatte. Das ist eine medizinisch niederschmetternde Nachricht. Man ist jetzt mit den Ärzten und Professoren auf der Suche nach Möglichkeiten eines therapeutischen Weges, aber es sieht doch sehr kritisch und ernst aus. Wir haben deshalb nicht nur von Heilung gesprochen, für die wir auch beten dürfen und das auch tun. Als Kinder Gottes dürfen wir unserem Vater in den Ohren liegen, natürlich, und ich bete darum. Aber wir haben natürlich auch über die Ewigkeit gesprochen, wir haben über das Sterben gesprochen und wir haben über die Folgen gesprochen. Wir haben eine sehr intensive und gute Abendmahlsgemeinschaft. Ich darf sagen, sowohl Beate als auch Matthäus Höfer sind sehr getragen, obwohl natürlich
Die Beate sagt, jeden Tag muss ich zunächst so nehmen. Sie nimmt sich immer ein Bibelwort, stellt es vor sich hin und sagt, allein das habe ich vor Augen und ich weiß nicht, was der nächste Tag bringt. Wir sind also in eine ganz große Spannung hineingestellt, auch als Gemeinde, besonders natürlich die Familie. Ich soll ganz herzlich grüßen und wir wollen natürlich auch sehr die Kinder umbeten. Höfers haben 4 Kinder. Die älteste Tochter Christine ist letztes Jahr konfirmiert worden. Der Sohn Jonathan ist jetzt im Konfirmandenunterricht. Die zweite Tochter Lydia und die Tochter Miriam gehören dazu und wir wollen auch besonders sie umgeben von Gebet. Ich wollte dies einfach weitergeben, sie gehören zu uns und wenn ein Glied leidet, leiden alle mit und wir wollen miteinander beten, jetzt auch an dieser Stelle. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Lieber Vater im Himmel, du bist der Schöpfer und Erhalter unseres Lebens. Deine Macht hat überhaupt kein Ende. Du umgreifst alles, auch im Leben von Beate Höfer. Du weißt um ihre schwere Krankheit, die zum Tode führen kann und die sie jetzt bedroht. Danke dir, dass du ihr Glauben geschenkt hast. Danke dir, dass du ihr Freude auf die Ewigkeit schenkst. Aber wir beten zu dir und bitten dich um Heilung. Wir bitten dich, hilf du den Ärzten, die richtige Therapie zu beginnen. Wir bitten dich da um Weisheit. Stärke besonders jetzt in diesen Tagen Beate und ihren Mann. Wir befehlen dir die 4 Kinder an, Christine und Jonathan, Lydia und Miriam. Lass sie nicht irre werden an deinen Wegführungen. Gib ihnen besonders viel Zuwendung. Danke, dass wir zu dir beten dürfen und auf dein Handeln hoffen dürfen. Du hast alles in der Hand. Amen. Bevor wir jetzt unser Opfer einlegen, möchte ich Winrich Schäffruch bitten, ein besonderes Projekt zu benennen. Wir wollen heute das Opfer mitgeben für ein besonderes missionarisches Projekt.
Die evangelischen Christen in Kuba gehen seit vielen Jahrzehnten durch große Not, völlige Entrechtung. Sie überraschende trotz großem Druck sind die Gemeinden ungemein gewachsen. Allein die Baptistengemeinden haben im letzten Jahr Tausende sind zum Glauben gekommen. Ein großer Teil der Prediger sind junge Leute ohne Ausbildung. Und es war diesen Christen immer wichtig, ihre Freizeitstätten auszubauen. Da das ganz strenge Baugenehmigungen sind, auf die sie Jahre warten mussten, ist jetzt endlich die Genehmigung gegeben worden, 2 Freizeitcamps auszubauen von 50 auf 100 Plätze. Aber alle Baustoffe müssen in ausländischer Währung bezahlt werden, in Dollar. Ein Pastor auf Kuba verdient 16 Euro im Monat, aber es wird bezahlt in einheimischen Peso. Die kann man nicht in Dollar umtauschen. Die Gemeinden machen alles selber. Aber sie haben gesagt, wenn ihr uns helfen könnt, diese 2 Freizeitstätten aufzubauen, die das ganze Jahr über belegt sind, nicht nur für Jugendfreizeiten, sondern auch für die Fortbildungskurse der Pastoren, dass dort immer wieder an den Wochenenden biblische Zurüstung geschieht. Und das ist wunderbar, dass wir helfen dürfen. Sie wundern, wie billig das ist, wenn wir mit wenigen Dollar diese Baustoffe zur Verfügung stellen können und sie bauen dann alles selber fertig. Es ist ein Wunder, dass jetzt diese Genehmigungen erteilt sind und dafür würden wir dieses Opfer geben für diese Freizeitstätten auf Kuba für die einheimischen Christen.
Ich denke, es ist was Besonderes, dass wir als Freizeit- und Erholungszentrum einem Freizeitzentrum dort in Kuba eine Unterstützung geben. Wir wollen jetzt die Körbe durch die Reihen geben. Währenddessen singen wir das Lied Dein Wort kommt niemals leer zurück. Gemeinschaftsliederbuch 163. 163.
Wenn Sie das interessiert, was dort auf Kuba geschieht, dort drüben in dem Ständer habe ich diese Blätter hingelegt, wo auch das beschrieben ist. Wir wollen nun beten. Herr, dass dein Wort so mächtig ist und wirkt, wie an diesem einflussreichen Minister, dass du das sogar fertig bringst bei einem reichen Menschen, obwohl doch kein Reicher ins Himmelreich kommen kann, wie ein Kamel nicht durchs Nadelöhr gehen kann. Du kannst alles möglich machen durch dein Wort. Wir bitten, dass dein Wort heute auch ganz mächtig wirkt in aller Welt. Auch in dieser Bedrängnis in Kuba kannst du umso mehr dein Wort an Menschenherzen wirken lassen. Wir bitten aber auch in unserem dunklen Kontinent Europa, wo so viel Selbstsucht ist, so viel Gleichgültigkeit, so viel Ablehnung, gib doch, dass Menschen wach werden durch dein Wort und dass wir Zeugen deiner Herrlichkeit sein können. Du hast uns hineingestellt in diese Welt, wenn wir jetzt von hier weggehen an die Plätze, wo du uns Aufgaben zugeteilt hast, dann setze uns zum Licht, zum Salz in der Welt, dass wir anderen von deiner Nähe sagen können, segne unsere Worte, segne unsere Taten, auch unsere Aufgaben in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft. Wir dürfen auch um die Geschicke in dieser Stadt bitten, auch für die bevorstehenden Wahlen, auch für die Nöte, die uns bewegen in diesem Land, für die Menschen, die hier krank liegen. Du kommst den Menschen so nah, Herr, setze uns vielen zum Segen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wenn Sie von hier weggehen, wo Sie auch hinkommen, Jesus ist schon da, der Herr. Und er lässt seine Sonne über ihn leuchten. Er setzt sie zum Segen für viele. Und er will alle Dunkelheit vor ihnen hell machen. Er hat Großes mit ihnen vor. Gehen Sie in dieser Freude. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.